Ja, wir freuen uns auch hier zu sein, auch wenn wir heute Morgen unsicher waren, was für Wetter wird uns begleiten, aber es war ruhig unterwegs. Und, das, was für heute noch angesagt war, Gewitter und Sturm und genau. Ja, letzte Woche hatte Reinhard Rien Geburtstag. Ich weiß nicht, ob jemand dran gedacht hat, ihm gratuliert hat. Er hatte uns als sein altes Team, also die Ergotherapeutinnen und mich, eingeladen. Wir waren am Mittwoch bei ihm zum Mittagessen. Und Reinhard war ganz überrascht. Ich sage, Reinhard, wie geht's im Ruhestand? Alles gut, sagt er, immer wieder schön und noch mehr schön und wird auch schöner. Und dann sagt er, stell dir vor, ich habe nur eine Adventsfeier gehabt dieses Jahr. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe insgesamt 11 Adventsfeiern vorbereitet, war bei 6 schon dabei. Dienstag noch eine, Donnerstag Mitarbeiter-Adventsfeier, am Freitag soziale Betreuung und dann die Woche auch noch. Und ich komme aus den Adventfeiern gar nicht raus. Da hat sich bei mir was geändert. Aber die Frage ist, was feiern wir eigentlich im Advent? Und da möchte ich mit euch nochmal drüber nachdenken. Natürlich ist die Zeit von Nikolaus und Christkind und weiß nicht was alles, aber was ist eigentlich diese Erwartung, die wir im Advent haben und auf was hin erwarten wir eigentlich? Und ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Text, Jesus bringt den Himmel auf Erden. Hat mit dem Wochenspruch zu tun, dass wir nach oben schauen, aber nicht wie Hans Kuck in die Luft und nach oben den Blick gerichtet lassen und dann nicht sehen, was um uns herum passiert und möglicherweise stolpern, sondern es soll unser Leben sollen wir gestalten von dem, was wir aus dem Himmel her sehen und erwarten. Und ich predige über Jesaja 35, die Verse 3 bis 10. Da sagt Jesaja im Auftrage Gottes, Mach die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruf den verzagten Herzen zu, fass wieder Mut, habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er will euch befreien, er übt Vergeltung an euren Feinden. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springen die Gelähmten wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Und wo jetzt Schakale ihr Lager haben, werden dann Schilf und Riedgras wachsen. Eine feste Straße wird dort sein. Den heiligen Weg wird man sie nennen. Wer unrein ist, darf sie nicht betreten. Nur für das Volk des Herrn ist sie bestimmt. Selbst Unkundige finden den Weg, sie werden dort nicht irre gehen. Auf dieser Straße gibt es keine Löwen, keine Raubtiere sind auf ihr zu finden. Nur die geretteten Menschen gehen dort. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Dieser Text ist natürlich zunächst an die Juden geschrieben, damals, als sie aus Babylon wieder zurückgebracht wurden. Und sie waren dort in Babylon, waren sie ihrer Perspektiven beraubt. Wie wird es weitergehen? Sie waren deportiert, wie man das mit unserer Sprache sagt, wurden dorthin gesetzt und zwangsumgesiedelt. Und das, was ihnen vor allen Dingen fehlte, war der Tempel. Dort, wo sie die Gegenwart Gottes immer wieder aufgesucht haben und die Opfer gebracht haben. Und diese Perspektivlosigkeit führte zur Mutlosigkeit. Und da hinein hat Jesaja den Auftrag, neuen Mut und neues Vertrauen zu verbreiten. Und das ist ein erster Gedanke. Jesus schenkt uns neuen Mut und Vertrauen. Also wenn wir über Advent nachdenken, dann geht es auch darum, neuen Mut und neues Vertrauen zu bekommen. Ich habe mich gefragt, was ist so die Mutlosigkeit unserer Zeit? Es ist vor allen Dingen Angst, Angst vor verschiedenen Dingen. Ich nehme eine Angst wahr vor der Bedeutungslosigkeit. Wir sprechen immer vom Absturz, aber vor allen Dingen haben wir ja Angst vor der Bedeutungslosigkeit, dass ich irgendwie nicht mehr zähle in meinem Betrieb, in der Gesellschaft. Alles ist so groß geworden, so unübersichtlich geworden. Und die kleinen Einheiten, in denen ich früher etwas war, werden immer mehr aufgebrochen. Das merkt man hier auf dem Land nicht so wie in einer großen Stadt wie Köln oder Dortmund oder Berlin oder München. Wir haben Angst vor der Zukunft. Was wird die Zukunft bringen? Wir haben sie nicht in der Hand. Wir sind eine Gesellschaft, die gerne alles in der Hand hat. Und jetzt merken wir Stück für Stück, dass die Dinge, die wir so als sicher empfanden, wegbrechen. Und Dinge da sind, die kennen wir gar nicht. Und wir müssen uns mit Themen auseinandersetzen, das wollen wir gar nicht. Und diese Angst vor der Zukunft schenkt uns oder bringt uns auch Mutlosigkeit. Dann stelle ich auch fest, gerade mit meiner jetzigen Tätigkeit, die Angst vorm Alter. Ich habe letztens noch mit Mietern gesprochen und da sagte mir einer, der wirklich auch, ich sag mal, ein eingefleischter Wildersbacher ist, von seiner Angst, wenn er dann irgendwann in den Pflegebereich muss. Angst vor dem Alter, was wird kommen? Und so gibt es viele Ängste, die ganz unterschiedlich sind, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, die uns dann auch immer wieder in so eine Mutlosigkeit und vielleicht auch das Gefühl von Perspektivlosigkeit bringen. Jesus schenkt uns neuen Mut, gerade durch den Glauben. Wir haben etwas als Christen, was andere Menschen nicht haben, nämlich den Glauben an Jesus Christus. Diese Aufforderung, wenn das alles kommt und da geht es um die Verfolgung und das Ende der Welt, als Jesus das sagt, dann schaut nach oben. Schaut auf den, der euch die Rettung bringt, auf Jesus Christus. Und egal was kommt, wir dürfen wissen, wir sind von ihm hier getragen. Und wir brauchen keine Angst vor den Nöten dieser Welt haben, weil immer noch etwas darüber steht. Jesus Christus und seine neue Welt und das, was er uns Gutes tun will. Ich lese aus Matthäus 10, den Vers 28, den ersten Teil. Da sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib, aber nicht die Seele töten können. Es war damals auch eine Menschenfurcht unter denen, die Jesus begleitet haben. Und er hat gesagt, habt nicht Angst vor denen, die euch was körperlich antun können. Wir werden alle irgendwann hier auf dieser Erde nicht mehr leben. Und wir werden alle irgendwann, wenn wir ein immer höheres Alter erreichen, gebrechlich werden, pflegebedürftig werden. Das ist so. Und das ist das, was uns das Leben beeinträchtigt. Aber um nochmal auf den Vers dieser Woche zu kommen, das sollen wir nicht immer vor uns haben. Wir sollen das nicht immer sehen. Das ist da. Da dürfen wir uns darauf vorbereiten, dürfen uns darauf einstellen, dürfen auch Maßnahmen ergreifen. Aber es geht darum, dass wir uns davon nicht immer runterziehen lassen, sondern darauf schauen, was Jesus Christus tut. Und jetzt schreibt Jesaja das interessanterweise im Imperativ. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Das ist nicht nur eine Zusage, es ist ein Auftrag an uns als Christen, das weiterzugeben. Unser Auftrag, Mutmacher zu sein in dieser Welt. Menschen zu sagen, es ist nicht alles, das Jetzt und Hier. Und es muss nicht mit dem Alter und dem Tod zu Ende sein. Mutmacher sein. Erzählen von dem, was unser Glaube ausmacht. Das Zweite, was uns der Jesaja-Text sagt, ist, dass es um Heilung geht. Jesus heilt uns Menschen und unsere Umwelt. Und wenn wir das Buch Jesaja in Gänze lesen, dann haben wir viele Stellen, an denen von Heilung die Rede ist. Und dann werden wir feststellen, es geht um beides. Es geht um eine äußere Heilung und um eine innere Heilung. Also um eine geistliche Heilung und eine körperliche Heilung. Beides ist jetzt und hier möglich. Die geistliche ist möglich, wenn wir das wollen. Das ist ein Angebot, was Jesus uns gibt. Dass er sagt, ich mach dich an deiner Seele gesund. Und ich biete dir an, dass du geistlich heil wirst. Heil bedeutet, dass wieder etwas ganz wird. So, die kleinen Kinder sind immer ganz erstaunt, wenn der Papa das kaputte Auto oder die kaputte Puppe wieder repariert oder die Mama etwas wieder zusammennäht. Und das ist heil werden. Es wird wieder in den eigentlichen Zustand zurückversetzt. Es wird wieder ganz, das steckt eigentlich dahinter. Und das ist das, was unsere geistliche Situation angeht. Unsere Beziehung zu Jesus soll wieder heil werden, zu Gott soll wieder heil werden. Diese innere Heilung. Aber dann erleben wir auch äußere Heilung, körperliche Heilung. Aber die geschieht nur, wenn Gott das will. Und wir erleben das auch nur punktuell in dieser Welt. Jesus hat viel geheilt, aber er hat auch nicht alle geheilt. Kurz nach seinem Tod gehen Petrus und andere Jünger nach Jerusalem und da sitzt einer, der gelähmt ist am Tempel und seit vielen Jahrzehnten gelähmt ist. Und Petrus macht ihn im Namen Jesu wieder gesund. Das heißt, körperliche Heilung ist nicht automatisch, wäre schön, wir werden Christen und plötzlich sind wir kerngesund. Ja? Würde mich arbeitslos machen, weil bis ins hohe Alter keine Blutdruckschwierigkeiten und keine Begleitung notwendig. Der ganze Pflegebereich wäre, über Krankenhäuser würde es nicht geben, da wo Menschen zum, und ich glaube, dann würden viel mehr Menschen zum Glauben kommen, wenn das auch passieren würde. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass Jesus gezeigt hat hier auf der Erde, dass diese körperliche Heilung auch möglich ist. Dass die Gott nicht unmöglich ist. Und dass der christliche Glaube, wie wir ihn heute nennen, dass das nicht eine Ideologie ist, sondern dass wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben. Und dass alles wieder heil wird, auch körperlich, das ist das Versprechen für den Himmel. Und das ist das, worauf wir sehen, wenn wir all diese Leiden dieser Welt sehen, Gesicht nach oben und schauen, wo die Rettung herkommt. Und am Ende der Offenbarung lesen wir, dass Gott uns in die Arme schließt und dass wir dann in dieser vollkommenen Verbindung mit ihm sind, die durch nichts mehr getrübt ist. Und dort steht dann, dass keine Not, keine Krankheit, keine Leid, kein Tod mehr sein werden. In dieser neuen Welt, in der Gott auf uns wartet. Die geistliche Heilung ist auf jeden Fall die wichtigere, weil sie einen ewigen Bestand hat. Wenn wir hier auf der Erde körperlich geheilt werden, dann dürfen wir laut Halleluja rufen und sagen, Gott, was bist du gut? Und wir haben es auch erlebt und erleben es immer wieder auch in unseren Gemeinden. Aber selbst ein Lazarus, der beste Freund von Jesus, der tot war und von ihm wieder auferweckt wurde, musste irgendwann sterben, wurde alt, gebrechlich, wir wissen es nicht. Und deswegen ist die geistliche Heilung auf jeden Fall die wichtigere, weil sie ewig Bestand hat und diese Heilung dazu führt, dass wir das Leben nicht nur auf der Erde, sondern auch bei Gott in seinem Himmel weiterleben. Und dort, wie gesagt, kommt die vollkommene Heilung. Aber es geht nicht nur um uns Menschen, es geht auch um die Umwelt, Heilung für die Welt. Paulus schreibt im Römerbrief, dass die Welt stöhnt und ächzt darunter, dass wir durch die Sünde so getrennt sind von Gott und alles ganz anders ist, als Gott sich das bei der Schöpfung gedacht hat. Und sie sehnt sich danach, die Welt, so sagt es Paulus, dass endlich die Erlösung kommt auch für sie, dass sie rauskommt aus diesem Zustand. Und hier schreibt Jesaja, dass Wüste zu blühendem Land wird und das Öde zu einem Quellgebiet wird. Und das ist auch unser Auftrag. Also nicht, dass wir jetzt die Welt so verändern, dass alles super ist, aber den Blick darauf zu haben, dass es nicht nur um unser Leben geht, sondern auch um unsere Umwelt. Und dass es eben doch auch unsere Sorge sein muss, was in Afrika, Lateinamerika, Asien oder sonst irgendwo geschieht. Und dass wir doch nachfragen sollen, unter welchen Bedingungen unsere Handys, Jeans und was weiß ich hergestellt werden. Und wie wir mit unserer Umwelt umgehen. und wie wir mit unserem mobilen Verhalten umgehen. Wir hätten das jetzt nicht zu Fuß geschafft, heute Morgen von Wermelskirchen nach hier, dann hätten wir gestern Abend schon losgehen müssen. Aber ich sag mal so, hätten wir glaube ich auch nicht geschafft. Ne? Desi, ihr seid mal gelaufen. Wie lange seid ihr gelaufen?
Ich hab's einmal geschafft, an einem Tag.
An einem Tag, okay. Aber ihr hattet, glaube ich, ihr habt eine Übernachtung gehabt, ne? Oder? Okay, gut, wir probieren das erst gar nicht. Aber ich sag mal, dass wir schon darüber nachdenken, was machen wir mit unserer Umwelt? Und wir müssten eigentlich die sein, die auch andere animieren und zu sagen, überleg mal, wie du mit Gottes Schöpfung umgehst. Und ein dritter Aspekt, den ich auch wichtig finde aus diesem Text, ist, Jesus bringt uns sicher nach Hause. Hier ist von der Straße die Rede. Die Straße, die geebnet wird, damals für die Menschen aus Babylon zurück nach Judäa, nach Jerusalem. Ein Weg, den jeder findet, wo keiner auf der Strecke bleibt, den jeder gehen kann. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg zum Vater. Ich bin der Weg in den Himmel. Bei Jesaja war es der Weg nach Israel. Und dieser Weg ist ein Weg, wie gesagt, den Menschen, die ortsunkundig sind, finden werden. Also wer noch nie in Jerusalem wird und diese Straße betritt, wird dort hinkommen. Das ist das, was Jesaja hier sagt. Ihr braucht keine Angst haben, ihr findet den Weg. Und das ist die Frage für uns, der Weg ist der Glaube. Und eine ganz besondere Erfahrung, die ich gemacht habe im letzten Jahr und die ich auch weitermachen werde, ist, wie Glauben geschieht. Wie geschieht Glauben bei Menschen, die an Demenz erkrankt sind? Ich habe 4 Bibelstunden im Monat in den Häusern und da habe ich viele Menschen dabei, die an Demenz erkrankt sind. Und ich mache ganz interessante Erfahrungen. Da haben wir Geschwister, die jahrzehntelang in der Gemeinde einen guten Dienst getan haben. Wir haben da eine Frau, an die ich denke, die hat noch im Pflegebereich ihre Gitarre gezückt und hat bis vor ein paar Monaten mit den Bewohnern gesungen. Und die war im Sommer bei mir in der Bibelstunde und ich gebe ihr das Brot in die Hand und sie schreit ganz laut, das ist ja gar kein Eis. Und ich kenne andere, die auch dort sind, von denen ich weiß, dass Kirche und Glaube, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle in ihrem Leben gespielt haben und die angerührt sind beim Abendmahl, bei Liedern, die plötzlich mitsingen, obwohl sie die Bücher gar nicht mehr aufschlagen können. Und ich habe mich gefragt und frage oft auch unseren Herrn, wie geschieht Glaube? Kann da noch was sein? Glaube ist für uns immer so kognitiv. Und da merkt man, da gibt es etwas, das rührt die Seele an. Unkundige finden den Weg. Menschen, die das gar nicht mehr so bewusst aussprechen können. Jesaja sagt, dieser Weg ist sicher. Und Jesus sagt das auch, niemand reißt sie aus meiner Hand. Und als Petrus in seiner schwersten Phase war, wo er Jesus verleugnet hat, da sagt Jesus vorher schon, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht untergeht. Der Glaube ist sicher bei Jesus und das hängt nicht allein von uns ab. Natürlich können wir uns von Jesus trennen und können sagen, pass mal auf, ich lebe meinen Weg ab jetzt alleine. Deine Gebote, die ich wichtig fand, lebe ich nicht mehr. Ich möchte das Leben genießen, ich möchte das selbst gestalten, hast nichts mehr zu sagen bei mir. Das können wir machen. Aber ich sag mal, jeder, der den Wunsch hat, mit Jesus zu leben, braucht keine Angst haben, der Weg ist sicher. Du wirst nicht aus der Hand Jesu herausgerissen werden. Und auch diese Schwester, die in ihrer dementiell veränderten Form Eis statt Brot haben wollte, ist doch nicht rausgerissen aus der Hand Jesu, nur weil sie das nicht mehr unterscheiden kann. Ein sicherer Weg, auf dem wir uns begeben. Jesus bezieht übrigens Jesaja 35 unter anderem auf sich. Johannes der Täufer war gefangen genommen worden und er beobachtete aus dieser Gefangenschaft heraus Jesus und hatte viel Zeit zum Nachdenken und fragt sich, ist Jesus denn wirklich der Messias? Er war sich so sicher, als er gepredigt hat über Jesus. Und jetzt ist das alles so anders. Jesus kommt so ganz anders, als er sich dem Messias vorgestellt hat. Und er fragt seine Jünger, geht zu Jesus und fragt ihn, ob er der Messias ist oder ob wir auf jemand anders warten müssen. Und dann zitiert Jesus unter anderem Jesaja 35. Es ist so ein Zitat aus vielen verschiedenen Bibelstellen, aber da steht, denkt dran, oder was beobachtet ihr? Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören. Jesaja 35. Und das sagt Johannes. Und daran hat Johannes erkannt, dass Jesus wirklich der Messias ist. Jesus bringt den Himmel auf Erden. Oder zumindest ein Stück vom Himmel, soweit das möglich ist in dieser veränderten Welt, in dieser Welt, die gezeichnet ist von ganz anderen Dingen als vom christlichen Glauben und von dem, was Jesus verändern möchte. Jesus baut in dieser so ganz anderen Welt seine Gemeinde. Gehören wir mit dazu, zu seiner Gemeinde, weltweit, um ein Stück vom Himmel auf Erden zu bringen. Und wenn wir Advent feiern und leben, dann gehört das dazu, dass wir ein Stück vom Himmel auf Erden hineinbringen in unsere dunkle Welt. So wie die Kerzen leuchten. Ein schönes Beispiel ist für mich immer das Friedenslicht, das von Altenberg ausgeht durch das gesamte bergische und oberbergische Land. Ich weiß nicht, wer es kennt. Da ist die katholische Jugend, die jedes Jahr in der Adventszeit das Friedenslicht von Bethlehem, da gibt es extra so Boten, die bringen eine Kerze, die von Bethlehem, in Bethlehem angezündet ist, kommen hier hin, unter anderem nach Altenberg und verteilen das an die Jugendgruppen, die da sich daran beteiligen. Und so bringen sie das Licht von Bethlehem in unser Land. Ich weiß nicht, was theologisch dahinter steckt, aber ich finde diese Geste super. Und es ist für mich so ein tolles Beispiel dafür, wie es mit dem Glauben gehen sollte. Dass wir das Licht von Bethlehem, das Lichtbogen von Bethlehem, was sagt, dass Jesus den Himmel auf Erden bringt, dass wir in unserem Bereich dieses Licht anzünden lassen in unserem Leben und es weitergeben an die Menschen, mit denen wir zu tun haben. In diesem Sinne, im Vorgeschmack auf Gottes neue Welt, wünsche ich uns miteinander eine gesegnete Adventszeit. Amen.